Eine Fabel erzählt die Geschichte eines Dorfnarren, eines Dorftrottels in einem unbekannten Ort. Und die Leute in diesem Dorf pflegten ein Spiel zu spielen mit diesem Dorftrottel. Und das ging so, dass sie die Einwohner des Dorfes zu diesem Dorfnarren herantraten, der lief durch das Dorf, und sie streckten ihm beide Hände entgegen. Auf der einen Hand ein 1-Cent-Stück und auf der anderen Hand ein 50-Cent-Stück. Und die würden ihm das so hinstrecken und sagen, okay, wähle aus. Und der Dorfnarr würde immer das 1-Cent-Stück wählen. Natürlich zur großen Belustigung des ganzen Dorfes, und alle lachten ihn immer und immer wieder aus. Nun, eines Tages kam ein Neuankömmling in das Dorf und er fragte den Dorfnarren, warum er denn jetzt eigentlich immer dieses 1-Cent-Stück wählt, weil ob er denn nicht wisse, dass 50 Cent eigentlich viel mehr wert sind. Und darauf antwortete der Dorfnarr, nun, ich könnte das schon machen. Ich weiß durchaus, dass der Wert des 50-Cent-Stückes größer ist als der des 1-Cent-Stückes, aber das, was eigentlich schade wäre, ist, die Leute würden aufhören, das Spiel zu spielen. Nun, diese Geschichte mag für uns amüsant sein, aber in gewisser Hinsicht illustriert sie das christliche Leben auf dieser Seite der Ewigkeit, hier auf dieser Erde, noch bevor der Herr wiederkommt. Irgendwie sind wir als Christen nämlich immer in dieser Welt die Dummen. Wir sind irgendwie immer die Dorftrottel, sozusagen, diese Welt. Wir werden zumindest so wahrgenommen. In den Augen der Welt sind wir wie dieser Mann, der immer wieder das 1-Cent-Stück dem 50-Cent-Stück vorzieht. Nun, wie meine ich das? Nun, stellt euch das mal vor. Vielleicht einige von euch sind Hausfrauen und haben Kinder. Und da sagt einer zu euch, du könntest Karriere machen als Frau. Du bist so intelligent. Und jetzt hast du geheiratet und hast 5 Kinder und bist zu Hause und das Heimchen am Herd. Was machst du da eigentlich? Du verschwendest dein Leben. Oder ein anderes Beispiel. Ein Mitarbeiter auf der Firma sagt zu dir, warum hast du nicht gelogen, als der Chef gefragt hat, ob du mich gesehen hast, ob ich dieses Handy geklaut habe und mitgenommen habe. Siehe, unsere Freundschaft hast gekündigt von jetzt an. Wie kannst du nur mich, deinen Freund, verraten? Aber auch in der Gemeinde, wir als Ganzes, als Gemeinde, werden so wahrgenommen. Warum verkündigt ihr Christen immer noch diese altbackene, harte, sadistische Botschaft von dem Tod, dem blutigen Tod am Kreuz, von Sünde und Himmel und Hölle? Wie könnt ihr nur, ihr könntet eure Kirche schon lange mit Menschen füllen, ihr wärt schon alle, wir würden schon überbersten hier bei uns, wenn ihr nur nicht so anstößige Botschaft verkündigen würdet, diese Angstmacherei. So hört sich das an heute. Und so ähnlich müssen wir uns das auch vorstellen, erging es auch den korinthischen Christen. Sie wurden auch als solche wahrgenommen, die das 1-Cent-Stück dem 50-Cent-Stück vorziehen. Sie waren auch irgendwo in der griechisch-römischen Gesellschaft, sah man sie auch so ein bisschen als die Dummerchen, die Ungebildeten, die nicht so rhetorisch waren, die nicht so diese einfache Botschaft da von diesem Kreuz, von diesem gekreuzigten Messias glauben. Und deshalb kann man sich gut vorstellen, dass sie wahrscheinlich irgendwann mal nicht mehr so ganz zufrieden waren damit, weil sie in der Gesellschaft natürlich nicht so angesehen waren und vielleicht sogar dachten, nun Paulus, als er da in der Gemeinde war, die Gemeinde gegründet hat und dann wieder gegangen war, in deiner jüdischen Kultur mag das vielleicht funktionieren mit dieser einfachen Botschaft, aber wir, die gebildeten Griechen, wir müssen schon ein bisschen mehr haben. Wir müssen der Botschaft schon ein bisschen Kosmetik verpassen. Unsere intellektuell hochgebildete Kultur kann das doch sonst nicht annehmen. Es muss etwas mehr Rhetorik, etwas mehr Verkaufsstrategie da rein in dieses Evangelium. Sonst kann man das nicht verkaufen. Das nimmt uns ja keiner ab. Wir können das den Leuten unmöglich so verkaufen, wie es ist. Man muss es benutzerfreundlich machen. Nun, sie wollten auch jemand sein, sie wollten große Philosophen sein, sie ließen dadurch die Einflüsse der Kultur in die Gemeinde. Wir haben das öfters gesagt, das Problem war nicht, dass die Gemeinde in Korinth war, sondern dass Korinth in der Gemeinde war. Sie waren eine Gemeinde, die beeinflusst war vom Zeitgeist einer pluralistischen, selbstverherrlichenden und erfolgsorientierten Gesellschaft. Sie ließen sich von diesem Geist anstecken. Es kam, wie es kam, kommen musste. Es kam zu Spaltungen und Streitereien. Einer blähte sich in seinem Stolz gegen den anderen auf über seine Erkenntnis, die er hatte, wie das die griechischen Philosophen zu tun pflegten. Aber sie waren wie kleine Kinder, die viel Erkenntnis hatten, die gerade erst zur Erkenntnis der Wahrheit gekommen sind, aber nicht so richtig damit umgehen konnten. Und deshalb, wie gesagt, bildeten sie sich etwas darauf ein. Sie dachten jetzt, sie wären die Superphilosophen. Aber eigentlich sollte sie das Verständnis des Evangeliums demütig machen. Es sollte sie demütigen. Das sollte das Gegenteil bewirken, wenn sie wirklich verstehen würden, was Paulus ihnen gesagt hat. Und deshalb muss Paulus sie jetzt an viele Dinge erinnern hier in diesem Brief, weil sie das irgendwie einfach vergessen hatten. Das wahre, das simple Evangelium, die Botschaft vom Kreuz, ist das Rezept für wahre Einheit in der Gemeinde. Das haben wir auch schon angeschaut. Es ist sozusagen eigentlich das Gegenmittel gegen Spaltungen jeglicher Art. Und deshalb ermahnt sie Paulus auch gleich als erstes, als er davon hört, dass in dieser Gemeinde sich der eine gegen den anderen aufbläht, zur Einmütigkeit, dass sie keine Spaltung und keine Parteiungen unter sich zulassen mögen. Es gab, die Gemeinde hatte langsam einen schlechten Ruf, wie gesagt, Paulus konnte das bis Ephesus runterhören, und es bildeten sich Cliquen, es gab Irrtümer, es war gerade so, als wäre Christus zerteilt, sie waren ein schlechtes Zeugnis, und Paulus, ihr Gründer und Hirte, war frustriert über diese Tatsache. Aber was ganz wichtig ist, ist, sie verloren den Fokus. Sie verloren das Ziel aus den Augen. Das, was eigentlich die Hauptsache sein sollte. Die Hauptsache war nicht mehr die Hauptsache, nämlich das Evangelium, die Botschaft vom Kreuz. Und da will der Apostel sie jetzt wieder zurückbringen. Zu dieser einfachen Botschaft. Die ganzen Streitereien, die ganzen Parteiungen, die ganzen Fragen, wer jetzt nun der bessere Rhetoriker ist und wer das jetzt alles besser rüberbringen kann, machen überhaupt keinen Sinn im Lichte dieser Botschaft. Und das ist das, was Paulus Ihnen jetzt klar machen will. Wenn ihr wirklich das Evangelium verstehen würdet, wenn ihr die Implikation, die Auswirkungen wirklich versteht, dann hättet ihr nicht so eine Streiterei hier. Ich muss euch jetzt das nochmal in Erinnerung rufen. Wie diese Botschaft in der Welt der Philosophen, die ihr ja so bewundert und deren Anerkennung ihr sucht, übrigens geschieht das heute auch, wie diese Leute das überhaupt sehen, wie ihr wahrgenommen werdet und dass das ganz normal ist, dass das so sein muss. Paulus schreibt in Kapitel 1 im Korintherbrief, in Vers 18, denn das Wort vom Kreuz, Paulus beginnt ein Argument hier, um die Einheit in einer zerstrittenen Gemeinde wiederherzustellen. Wir haben das letztes Mal ausführlich betrachtet, wenn wir die Auswirkungen dieser Botschaft, was die Auswirkungen dieser Botschaft sind. Wir haben darüber gesprochen, dass wir nicht nur durch das Evangelium gerettet werden, sondern dass wir auch vom Evangelium leben. Dass die gute Nachricht, das Werk Jesu Christi, überhaupt die ganze Offenbarung Gottes, von der Schöpfung bis hin zu der Offenbarung, was ja alles das Kreuz im Zentrum hat, dass das die Wahrheit ist, von der wir leben. Und die Auswirkungen davon haben wir letztes Mal betrachtet. Unser christliches Leben gründet sich auf diese Wahrheit des Kreuzes. Dass Christus uns vergibt und dass er uns beständig reinigt. Dass er für unsere Sünden gestorben ist. Und all diese Wahrheiten, die alle Teil dieser Botschaft sind, von denen leben wir täglich. Wir haben uns die Bedeutung des Kreuzes für unsere Realität angeschaut. Wir haben festgestellt, dass man ohne das Kreuz, ohne dass man der Bibel glaubt, ohne dass man diese Botschaft glaubt, unsere Realität hier nicht verstehen kann. Man kann sie nicht richtig interpretieren. Man weiß nicht, woher der Tod kommt. Man weiß nicht, was die Lösung ist für den Tod. Es macht eigentlich alles überhaupt keinen Sinn. Man weiß nicht, warum wir krank werden, warum es Leid gibt in der Welt und. Man weiß eigentlich gar nichts ohne das Kreuz, ohne die Offenbarung, die Gott uns gegeben hat. Das Christentum ist deshalb nicht einfach eine zusätzliche Philosophie, die wir uns so in die Hosentasche stecken und sagen, jetzt habe ich auch noch den Titel hier, ich habe jetzt auch noch das Christentum studiert, nebst allen anderen Weltanschauungen. Nein, es ist die Weltanschauung. Es ist die einzige richtige. Und ihr könnt nicht damit auf die Straße gehen und angeben. Ihr könnt nicht sagen, oh, ich war so clever, ich hab's herausgefunden, ich habe die Wahrheit entdeckt. Nein, das können wir nicht, weil wir haben festgestellt, die Wahrheit wird uns geschenkt. Es ist ein Geschenk Gottes. Die Erkenntnis, die wir haben als Gläubige, ist ein Geschenk Gottes. Der Glaube, den ihr habt, ist ein Geschenk Gottes. Nichts können wir von uns aus tun, gar nichts. Es ist keine Religion, die uns ein wohliges Gefühl in der Magengegend gibt oder die vielleicht unsere Lebensqualität verbessert oder euch von allen Krankheiten heilt, wie es einige dieser lustigen Prediger euch predigen wollen aus den Fernseher, die euch, ja, oder eure Ehen reparieren und so weiter. Nein, es ist euch, dass ihr glücklich werdet, dass ihr berühmt werdet. Nein. Unter Umständen wird es euch sogar noch viel schlechter gehen, wenn ihr Christen werdet. Denkt daran, was Jesus gesagt hat. Sie haben mich gehasst und sie werden was? Euch hassen. Sie haben mich verfolgt, sie werden euch verfolgen. Lukas 21, 16. Das Christentum ist die Erkenntnis der Wahrheit, der einzigen Realität. Es gibt keine andere. Es gibt keine andere Lösung. Es gibt keine andere Weltsicht. Es gibt nur die. Die Botschaft des Kreuzes. Es ist eine komplett andere Weltsicht, als der Rest der Welt das sieht. Und es wird niemand in dieser Welt von sich aus diese Ansicht, diese Position einnehmen. Im Gegenteil, sie wird als dumm, als töricht, als unsinnig wahrgenommen in dieser Welt. Und das war genau das Problem der Korinther. Sie versuchten sich da anzupassen. Und Paulus steigt jetzt hier in ein längeres Argument über Weisheit und Torheit ein. Er versucht ihnen jetzt zu zeigen, was wahre Weisheit ist, im Gegensatz zu künstlicher, menschlicher, natürlicher Weisheit, die von der Sünde behaftet ist, und Torheit, wie sie von der Welt wahrgenommen wird, und wahrer Torheit. Lass uns unsere Bibeln jetzt aufschlagen, wenn ihr nicht schon da seid, 1. Korinther 1, Vers 18. Und ich möchte den ganzen Abschnitt erstmal lesen, um uns einfach einen Überblick zu verschaffen hier. Es beginnt in Vers 18 dieses Argument, das heißt, denn, das ist eine Begründung hier, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben, ich will zur Nichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo ist der Weise? Wo der Schriftgelehrte? Wo der Wortgewaltige dieser Welt seid? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott durch die Torheit der Verkündigung diejenigen zu retten, die glauben. Vers 22. Während nämlich die Juden Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, verkündigen wir Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, verkündigen wir Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Seht doch eure Berufung, ihr Brüder, da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, nämlich Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung. Damit es geschehe, wie geschrieben steht, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Das ist ein längeres Argument hier. Und ihr seht schon, Weisheit und Torheit und wer jetzt wirklich weise ist und wer nicht weise ist, das wird hier ständig behandelt. Aber das ganze Argument soll diese Korinther zurück zu dieser Einheit führen, zu diesem Verständnis. Wir sitzen alle im selben Boot. Wir glauben an diese eine Realität, an diese eine Botschaft, die uns vereint. Das ist das Ziel, nicht nur dieses Abschnitts, sondern eigentlich des gesamten Abschnitts bis und mit Kapitel 4. Paulus will ihnen sagen, ihr könnt keine großen Philosophen sein, wenn ihr Christen seid. Ihr könnt nicht angesehen sein bei der Welt, wenn ihr Christen seid. Ihr könnt euch nicht eurer Kultur der Rhetorik anpassen und jeder von euch zu seinem Lieblingsphilosophen gesellen und euch dann darüber streiten. Das geht nicht, weil diese Botschaft vom Kreuz, von der Welt, niemals akzeptiert wird. Und jetzt folgen wir mal so ein bisschen dem Argument des Paulus. Ich möchte euch einfach so einen kleinen Überblick geben erstmal, dass wir diesen ganzen Text gedanklich mal so ein bisschen im Kopf haben hier. Er sagt im Prinzip, diese Philosophen, nach deren Vorbild ihr leben wollt, diese Kultur, an die ihr euch anpassen wollt, sie verabscheuen diese Botschaft. Das ist die Torheit der Botschaft in Versen 18 und 19. Das Zweite, was er sagt, ist, sie verabscheuen auch die Methode, nämlich diese einfache Verkündigung. Das ist 20 bis 25. Und dann verabscheuen sie sogar noch euch, die Verkündiger, die Botschafter. Das ist Verse 26 bis 31. Und dann sagt er, nehmt euch doch an mir ein Vorbild in Kapitel 2, weil ich habe es nämlich genauso gemacht. Wie bin ich denn zu euch gekommen? Nicht in Redeweisheit, sondern wie? Ich habe unter euch nichts anderes gewusst als Christus, den Gekreuzigten. Das ist Kapitel 2, Vers 2. Und diese Weisheit, diese Wahrheit, die habe ich einfach so verkündigt, weil sie wird euch sowieso nur durch den Geist geschenkt. Ich kann durch meine Reden, durch meine Manipulation oder durch noch so geschliffene Reden, kann ich gar nichts erreichen, wenn der Geist euch nicht diese Offenbarung gibt. Und das sehen wir in Kapitel 2, die Verse 12 bis 16. Der Geist schenkt diese Einsicht und wir haben den Sinn des Christus, sagt Paulus da. Aber ihr mit euren Streitereien, ihr seid kindisch, ihr seid fleischlich, so kritisiert er sie dann weiter in Kapitel 3, wenn er sie dann anspricht und sagt, ich muss zu euch als zu fleischlichen Menschen sprechen. Ihr habt es noch nicht verstanden. Ihr versteht nicht, dass wir nicht große Philosophen sind, sondern nur einfache Diener, so wie ich, Paulus oder Apollos. Das sehen wir in Kapitel 3, Vers 5, wo er das deutlich macht. Wir sind nur Diener. Wir sind nur Diener. Und schließlich sagte dann, als Christen müssen wir eigentlich töricht sein in dieser Welt, damit wir weise werden. Kapitel 3, Vers 18 bis 23. Das ist das christliche Paradox. Es scheint ein Widerspruch zu sein. Es scheint völlig nicht aus der Sicht der Welt macht es überhaupt keinen Sinn. Wir müssen in den Augen der Welt töricht sein, damit wir wirklich weise sind. Und deshalb, sagt Paulus, habe ich Timotheus zu euch geschickt in Kapitel 4, Vers 17. Um euch an diese Wege in Christus zu erinnern. Seht, das Argument geht also durch bis Kapitel 4. Wir werden uns also noch relativ lange mit dieser Thematik befassen. Und weil Paulus so viel Zeit damit verwendet, möchte ich auch relativ viel Zeit damit verwenden, dass wir das wirklich verstehen können. Die Kraft kommt aus dieser Botschaft. Kapitel 4, Vers 20 heißt es, denn das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Und das ist wieder dieses Wort Dynamis, diese Befähigung, diese Wirksamkeit, die Gott schenkt und die nicht von uns kommt. Es ist nicht menschliche Weisheit, es ist göttliche Kraft. Also wir haben gesehen, die Botschaft selbst ist töricht, die Methode ist töricht und die Botschafter selbst werden als töricht wahrgenommen, hier in dem Abschnitt von Kapitel 18 bis 31, Vers 18 bis 31 im Kapitel 1. Es macht also keinen Sinn in den Augen der Welt. Und wir schauen uns heute nur Paulus' erstes Argument an. Also wir dürfen uns freuen, die heutige Predigt behandeln wir nur die törichte Botschaft, nur die Torheit der Botschaft. Und nächstes Mal, das wird dann im Januar sein, werden wir uns die Torheit der Methode anschauen und dann eine weitere Predigt, die Torheit der Botschafter. Also wir werden noch eine gewisse Zeit hier verbringen, weil ich möchte diese Zeit mir einfach nehmen, dass wir das wirklich gut verstehen und uns nicht etwas auf uns selbst einbilden, sondern wirklich lernen, aus Gottes Kraft zu leben. Aber diese drei Tatsachen hier führen zu diesem Ziel. Ihr habt eine Einheit in eurer Gemeinde, wenn ihr euch auf diese eine ursprüngliche, simple Botschaft besinnt. Es sollte euch demütigen und es sollte euch vereinen und ihr solltet nichts auf euch selbst einbilden. Das ist völlig undenkbar, dass ich mir etwas auf meine Erkenntnis einbilde, wenn ich die Implikationen, die Auswirkungen dieser Aussagen hier wirklich verstehe, die Paulus macht. Es ist unmöglich, stolz zu sein, wenn ich verstehe, dass alles, was ich weiß, alles, was ich tue, mir eigentlich nur geschenkt wurde. Aber das weltliche System, welches uns verspottet, will uns immer wieder verführen und dazu bringen, die Botschaft abzuschwächen, anzupassen. Ja, die Menschen kommen und sagen, ja, bei euch in der Gemeinde, wisst ihr, wenn ihr das und das und das anders machen würdet, und wenn ihr das ein bisschen abändert, und wenn ihr hier nicht so streng wärt, das war damals so und das ist heute so und das wird sich nie ändern. Die Welt wird nie zufrieden sein mit dem, was wir ihnen anbieten. Und deshalb ist das Thema eben hier die drei Torheiten, die uns vereinen. Die Torheit der Botschaft, die Torheit der Methode und die Torheit der Botschafter. Sie bewahren uns davor, höher von uns zu denken, als sich zu denken gebührt. Sie bewahren uns davor, uns der Welt und ihren Philosophien anzupassen, ihren Verkaufsstrategien und ihrer Selbstverherrlichung anpassen zu wollen. Sie bewahren uns auch selbst vor Selbstsucht und Stolz, vor Streitereien in der Gemeinde. Sie bewahren uns davor, aus eigener Kraft zu tun, was alleine Gottes Kraft tun kann. Die Torheit der Botschaft, die Torheit der Methode und die Torheit der Botschafter. Und heute schauen wir uns das erste an, die Torheit der Botschaft. Und das ist, glaube ich, das, was ihr auf euren Handouts habt jetzt. Die Torheit der Botschaft. Und das ist Vers 18 und 19. Ich möchte es nochmal vorlesen hier. Es heißt, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Nun, wie gesagt, die erste Torheit, in Anführungsstrichen, und ich benutze das jetzt wie Paulus, in einem etwas ironischen, sarkastischen Sinn, ich rede von einer Torheit, die eigentlich Weisheit ist, aber sie wird aus der Welt als Torheit wahrgenommen. Und die erste Torheit, die uns hier vereint alle, der erste Grund, warum keiner sich gegen den anderen aufblähen kann, warum wir von den Augen der Welt nichts darstellen, warum niemand von sich denken kann, ich bin intelligenter, cleverer, besser, was auch immer, ist der Inhalt der Botschaft, ist in den Augen der Welt absoluter Schwachsinn, Unsinn in den Augen der Welt. Es macht keinen Sinn. Ihr werdet damit nicht erfolgreich sein. Ihr werdet damit niemanden anlocken. Ihr werdet damit nicht berühmt, ihr werdet nicht beliebt, ihr werdet nicht respektiert, ihr werdet nicht angesehen, ihr werdet nicht reich und ihr werdet nicht wohlhabend damit. Das Problem, wie gesagt, ist der Inhalt. Der Inhalt der Botschaft. Und wir sehen hier drei Aspekte dieser Torheit der Botschaft. Das ist ganz einfach. Heute drei Punkte. Ungläubige verachten es, Gläubige lieben es und Gott plante es. Das ist der Plan Gottes letztlich. Aber lass uns diese drei Aspekte jetzt anschauen, diese Torheit, in Anführungsstrichen, der Botschaft. Ungläubige verachten es. Und wie gesagt, es steht hier in Vers 18, der ersten Hälfte, ganz deutlich, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Paulus schreibt, das Wort vom Kreuz, das haben wir letztes Mal angeschaut, dieses Wort, was eigentlich bedeutet, die Botschaft, welche das Kreuz als Inhalt vermittelt. Wie gesagt, der Inhalt dieser Botschaft ist das Kreuz. Es ist das Werk Jesu Christi, es ist der Tod und die Auferstehung Jesu Christi, es ist die Vergebung unserer Sünden und so weiter. Alles, was zum Evangelium gehört, rund um das Kreuz. Das Kreuz ist das Zentrum dieser Botschaft. Und die Betonung liegt hier auf dem Inhalt. Es ist die Botschaft eines gekreuzigten Gottes. Und für diejenigen, die verloren gehen, das sind die Ungläubigen, vom intellektuellen Atheisten bis zum religiösen Katholiken bis zu was weiß ich. Und das ist interessant hier, diejenigen, die verloren gehen, das ist ein Partizip im Griechischen. Es sind diejenigen, die im Prozess sind, die dabei sind, verloren zu gehen. Die existieren jetzt noch, dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Sie sind auf dem Weg dahin. Für diese Leute, die auf dem Weg dahin sind, heißt es hier, für diese ist die Botschaft des Kreuzes schlicht und einfach Torheit, Moria, ein Wort, das in der griechischen Literatur in Bezug auf Menschen, also wenn es auf Menschen verwendet wird, schlicht für Dummheit benutzt wurde. Man kann sagen, Blödsinn, Schwachsinn, Unsinn, geistlich umnachtet, unterbelichtet, welche Begriffe ihr auch immer verwenden wollt, absoluter Unsinn. Es ergibt keinen Sinn. Ich verstehe es nicht, weil es jeglicher Vernunft zu widersprechen scheint. Es ist unvernünftig, es ist unlogisch, würden die Menschen sagen. Wir müssen hier natürlich einmal mehr den Hintergrund der griechisch-römischen Kultur verstehen. Das ist vielleicht wichtig oder interessant für uns. Ihr müsst verstehen, und wir können das heute nicht mehr so nachvollziehen, weil wir 2000 Jahre davon entfernt sind. gekreuzigt wurden nur die schlimmsten Kriminellen, die abscheulichsten Übeltäter. Okay? Diese Leute wurden gekreuzigt. Es war sogar unanständig, in der gehobenen griechischen, römischen Gesellschaft von einer gekreuzigten Person zu sprechen. Es war also ein unanständiges Wort. Wenn ich sage Kreuz oder Gekreuzigte, dann würdet ihr mir dann plötzlich sagen, hey, lass kein faules Wort aus deinem Munde kommen. Es war ein unanständiges Wort. Es ist ein Bild von absoluter Niederlage, völliges Versagen, totale Bloßstellung und Peinlichkeit. Gekreuzigt zu werden, war das erniedrigendste und peinlichste, gräulichste, was jemandem überhaupt passieren konnte in dieser Gesellschaft. Und nun müsst ihr euch vorstellen, jetzt kommt Paulus und macht daraus eine Religion. Noch schlimmer, die einzig wahre Religion. Das ist der Gipfel für die wohlgepflegten rhetorischen Sophisten, die griechischen Philosophen, welche Komplexität und hochgestochene Reden liebten. So wie heute. Unsere lieben Professoren, Doktoren, wie sie alle heißen, Rationalisten und sagen, oh, das kann doch kein Mensch glauben, so etwas. Ein Gott, der Mensch wurde und dann sich kreuzigen ließ. Und das soll die Erlösung der Menschheit, das ist einfach ein Skandal. Und das ist es auch heute noch. Es ist skandalös. Wenn es damals schon diese ganzen Skandalblätter gegeben hätte, die es heute gibt, wisst ihr, diese Zeitschriften, die dann immer über Prinz, wie heißen die alle, so und so, William, keine Ahnung, schreiben und ihre Beziehungen. Der gekreuzigte Gottmensch, das wäre das Tagesthema gewesen für Wochen, für Monate. Unvorstellbar, empörend, schrecklich, sadistisch, unmöglich, unerträglich. Ungläubige verachten es. Und wir haben das letztes Mal gesehen. Warum tun sie das? Wegen ihrer Blindheit. Wir haben das heute Morgen in der Bibelstunde angeschaut mit meiner Gebetsgruppe in Epheser 2, oder wir haben das sicher auch angeschaut. Wir waren tot in Übertretungen und Sünden. Und in Johannes 3 heißt es, wir lieben, die Menschen lieben die Finsternis mehr als das Licht. Wir wollen nicht zum Licht kommen. Wir haben letztes Mal auch gesehen, wir können unsere Realität nicht richtig interpretieren, nicht richtig verstehen, ohne das Kreuz, ohne dass der Gottesgeist uns erleuchtet und uns dieses Verständnis gibt. Und deshalb ist es unvorstellbar, empörend, schrecklich, unmöglich, unlogisch, sinnlos, einfach dumm. In den Augen der Menschen, die verloren gehen. Die einzige Möglichkeit, die sie haben, ist, dass Gottes Geist sie ihre Herzen ändert und ihnen den Glauben schenkt und sie zur Buße finden. Und die einzige Möglichkeit, dass sie zur Buße finden, ist, wenn wir ihnen diese einfache Botschaft vom Kreuz verkündigen. Und man denkt dann immer wieder, aber das ist doch völlig paradox. Ich denke, sie wollen nicht. Ja, sie wollen nicht. Und wir verkündigen trotzdem. Warum machen wir das? Weil dann, wenn dann jemand errettet wird, wisst ihr, wessen Werk das ist? Gottes Werk. Es ist nicht meins. Ich kann mir da nicht auf die Schulter klopfen und sagen, oh, der ist jetzt sicher zum Glauben gekommen, weil ich habe das wirklich so intelligent präsentiert, das Evangelium, das war so cool von mir. Nein, kann ich nicht. Also, ungläubige verachten es. Der zweite Aspekt, den wir hier sehen in der Torheit der Verkündigung ist, Gläubige lieben es. Das ist der Kontrast hier. Wir sehen ja hier einen Kontrast. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit, denen die verloren gehen, das heißt es in Vers 18, uns aber, und ihr seht, Paulus zählt sich hier dazu, uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Nun, wenn du ein Gläubiger bist, ein Christ, ein wahrer Christ, ein Wiedergeborener, dann ist für dich diese Torheit ist dann nicht mehr da, sondern du liebst dann die Einfachheit dieser Botschaft. Sie ist kostbar für dich. Es ist sogar deine erste Liebe. Es ist die Kraft zum Leben. Es ist das, woran du dich täglich klammerst, wenn du an deinen eigenen Sünden verzweifelst. Und dann klammerst du dich wieder an das Kreuz und sagst, Herr, ich bin so dankbar, dass du der Grund bist meiner Vergebung, dass du der Grund bist meiner Errettung. Es ist die Kraft zum Leben. Und das ist das Paradox, das die Welt überhaupt nicht verstehen kann. Wie gesagt, Paulus schreibt hier, uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Interessant hier ist zu bemerken, der Kontrast, den Paulus hier macht, ist nicht zwischen Torheit und Weisheit, wie wir das eigentlich erwarten würden. Also, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es aber die Weisheit Gottes, würden wir erwarten, oder? Aber er sagt, eine Gotteskraft. Also er setzt die Torheit in Kontrast mit Kraft, nicht mit Weisheit. Das finde ich sehr interessant. Kommt dann später noch, wo er beides sagt, in 1,24, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Aber hier ist die Betonung auf diese Kraft, auf diese Dynamis, auf diese Wirkungskraft, auf diese Wirkungsfähigkeit, auf diese Befähigung. Und das haben wir letztes Mal angeschaut. Diese Botschaft hat eine verändernde Wirkung und befähigt mich zu einem neuen Leben. Ein Leben, zu welchem ich als verlorener Sünder, als ich tot und blind war, nicht fähig war, als Ungläubiger. 2. Petrus 1, Vers 3 sagt uns, wir haben alles bekommen, was wir zum Leben brauchen in Gottesfurcht. Gottes errettende Botschaft ist die befähigende Kraft zum Leben. Es bewahrt uns vor Gesetzlichkeit. Wir haben das letztes Mal angeschaut, diese drei Fallen. Es bewahrt uns vor der Gesetzlichkeit, dass wir unsere Beziehung zum Herrn auf Werken bauen. Es bewahrt uns vor, dass wir die Beziehung zum Herrn aus Angst haben, dass wir immer Angst haben, dass er uns am Ende dann doch noch irgendwie verurteilt. Und auch, dass wir es einfach auf bloßen Gefühlen basieren. Dass wir einfach hin und her gerissen werden von Gefühlen. Sondern wir gründen unsere Beziehung zum Herrn auf diese Wahrheit, auf diese Tatsache, dass er am Kreuz für mich gestorben ist. Das ist die Basis für meine Errettung, für meine Gerechtigkeit. Und ich setze alles auf diese eine Karte. Was für eine Torheit in den Augen der Welt. Du setzt alles auf eine Karte. Aber wir, die wir gläubig sind, wir wissen ganz genau, das ist die einzige Karte, auf die man überhaupt setzen kann. Das ist das Paradox, das ist der Kontrast. Sein rettendes Werk ist uns die Wiedergeburt, die Gabe des Geistes gibt uns die Befähigung, überhaupt weise zu sein in den Augen Gottes. Weise in den Augen Gottes, nicht in den Augen der Welt. Und deshalb bleiben wir bei dieser einfachen Botschaft als Christen. Deshalb weichen wir nicht davon weg. Deshalb wirken wir auch auf die Welt wie dieser Mann, der immer wieder dieses 1-Cent-Stück, dem 50-Cent-Stück, bevorzugt. Und die Menschen denken, wie kann man sich nur so entscheiden? Wie kann man nur so handeln? Wie kann man nur das machen? Weil wir eben diese Wahrheit sehen. Wir setzen alles auf diese eine Wahrheit. Es ist unsere Hoffnung, unsere ganze Hoffnung. Es ist unsere Kostbarkeit. Und deshalb ist unsere Botschaft geradlinig, klar, direkt, anstößig, vielleicht sogar erniedrigend. Hölzern, habe ich neulich gehört als Kommentar. Unsere Botschaft war hölzern. Sie spricht nämlich weder dem menschlichen Stolz noch dem menschlichen Ego nach seinem Geschmack. Es ist nicht so, oh du Armes, oh ja, ich helfe dir, oh, und du bist okay, das ist schon gut. Eben nicht eine solche Botschaft. Aber das ist kein Grund für uns, die Botschaft zu verändern oder anzupassen. Wir bleiben sozusagen stur, in Anführungsstrichen, in dem Bereich. Das ist ein Bereich, wo ihr stur sein dürft. Es gibt andere, wo wir es nicht machen sollen. Wir bleiben sehr stur in dieser Sache. Wir rücken nicht weg von dieser Wahrheit. Wir wollen keine Kompromisse eingehen, weil man das Evangelium nicht verändern kann, an die Wünsche der Welt anpassen. Das geht nicht. Wenn ihr das tut, dann ist es nicht mehr das Evangelium. Dann wird es auch keinen retten. Und deshalb bleiben wir dabei. Auch wenn wir dabei wie die letzten zurückgebliebenen und bornierten Traditionalisten aussehen, wir bleiben dabei. Wie kann man heute in unserer aufgeklärten Zeit überhaupt noch so etwas glauben, sagen die Leute. Nun, das Geheimnis ist, diese Botschaft ist die wahre Kraft Gottes zum Leben. Und das erlebt man erst, wenn man glaubt, wenn man vertraut. Jesus selbst sagte, die Wahrheit macht euch frei. Erst wenn wir die Wahrheit erkennen, erkennen wir auch, wie frei wir sind. Aber die Versuchung, die Botschaft wegen dem Druck der Gesellschaft anzupassen, ist nicht neu. Ich möchte euch das einfach nur zeigen. Wir sehen das, wir finden das schon in der Bibel und wir finden das auch in der Kirchengeschichte. Also all diese ganzen Dinge, die wir heute in unserer Gesellschaft sehen, über Marketingstrategien und Gemeinden, die versuchen, benutzerfreundlich zu sein, das ist absolut nichts Neues, okay? Das ist überhaupt nichts Neues. Das hat es alles schon gegeben. Da waren zum Beispiel die Judaisten. Im Neuen Testament, die das Evangelium den Juden schmackhaft machen wollten. Die haben sich dann wieder so ein bisschen angepasst. Naja gut, die Heiden müssen sich trotzdem beschneiden lassen, ihr müsst das Gesetz Mose trotzdem halten, weil das war sonst ein Anstoß den Juden. Paulus musste massiv dagegen vorgehen. Im Galater 3 schimpft er die Galater sozusagen aus und sagt, seid ihr so unverständig? Im Geist habt ihr angefangen und wollt es nun im Fleisch vollenden. So viel habt ihr umsonst erlitten, wenn es wirklich umsonst ist, der euch nun den Geist darreicht und Kräfte in euch wirken lässt. Tut er es durch die Werke des Gesetzes oder durch die Verkündigung vom Glauben? Gleich wie Abraham Gott geglaubt hat und es ihm zur Gerechtigkeit angerechnet wurde, so erkennt auch die aus Glauben sind, die sind Abrahams Kinder. Galater 3, Verse 3 bis 7 ist das. Also Paulus musste massiv dagegen vorgehen und sagen, Moment, das Gesetz rettet euch nicht. Aber dann, damit war nicht vorbei. Dann kamen die Gnostiker, ja, die griechischen Gnostiker, gegen die Johannes, der Apostel, vorgehen musste. Sie behaupteten, dass es anstößig sei, den Griechen zu verklickern, dass Jesus wirklich Mensch wurde, weil Materie ist ja schließlich etwas Böses. Also kann ja nicht sein, dass Jesus wirklich ein Mensch war. Der erschien dann nur so als Mensch und so ähnlich. Und Johannes musste dann sagen, Moment, das geht wohl gar nicht. Und er bezeichnet diese Leute sogar als Antichristen. In 1. Johannes 4, Vers 3 heißt es, und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott und das ist der Geist des Antichristen. Wow. Wenn ihr sowas sagt heute, dann habt ihr schon mal den Intoleranzstempel auf der Stirn. Das kann ich euch garantieren. Und so geht es weiter in der Kirchengeschichte. Da war immer noch nicht das Ende. Man hat versucht zu manipulieren, zu ändern und niemals hat man damit wirklich etwas erreicht. Außer, dass man ständig Irrlehren produzierte damit. Da gab es Marcion zum Beispiel. Der hat eine anti-jüdische Einstellung und er verwarf das Alte Testament völlig und auch Teile des Neuen Testaments. Er verwarf zum Beispiel auch, dass Jesus wirklich von Maria geboren wurde, weil das würde ihn ja zum Juden machen. Und er konnte es auch nicht glauben, dass Materie wirklich gut war, also auch so ein bisschen angehaucht von den Gnostikern. Das war einfach zu anstößig. Das muss man kürzen, das Neue Testament, das hacken wir jetzt mal ein bisschen und das passen wir jetzt mal an. Da waren die Manichäisten, Asketen, die gesetzlich waren, die sich von jeglicher Form von Sexualität, das heißt auch der gesunden Form in der Ehe, und von Fleischgenuss zurückschreckten und auch Dualismus lehrten, eben Seele gut, Körper schlecht. Zu anstößig, können wir nicht so lassen, wie das da steht. Arius glaubte nicht an die Gottheit Jesu. Jesus musste eine geschaffene Kreatur sein. Das kann nicht sein, wie soll denn das aufgehen? Gott ist Gott, Gott der Vater, Jesus. Zu anstößig, können wir nicht so verklickern, geht nicht. Können wir nicht verkaufen. Aber nicht nur in den ersten Jahrhunderten, später im Mittelalter begegnen wir einem Herrn namens Thomas von Aquin. Der war allerdings kein Irrlehrer, aber er hatte auch so ein bisschen Probleme hier. Er vermischte griechische Philosophie, zum Beispiel von Aristoteles mit dem Christentum, um das eben auch ein bisschen schmackhafter zu machen, dem rationalistischen Verstand der Menschen im Mittelalter. Und so kam er dann mit seinen Gottesbeweisen, zum Beispiel da alles in der Welt sich bewegt, muss es einen ursprünglichen Beweger gegeben haben. Habt ihr vielleicht auch schon gehört? Vielleicht habt ihr dieses Argument sogar schon mal angewendet. Da alles in der Welt eine Ursache hat, muss eine ursprüngliche Ursache da sein. Nun, Bonaventura, sein Zeitgenosse, kritisiert ihn und sagte, Gottes Gedanke ist dem Menschen angeboren. Der Gottesbeweis ist deshalb problematisch. Wenn ihr beweist, dass es einen ursprünglichen Beweger gegeben hat, und das beweist noch lange nicht, dass das der Gott der Bibel sein muss, das reicht nicht aus. Das reicht nicht aus. Aber eben, man muss es ja irgendwie den Philosophen, diesen gebildeten Philosophen des Mittelalters beweisen. Man muss ja Gott beweisen, das ist sonst zu anstößig. Immer wieder, zu anstößig, zu anstößig. Man kann es deutlich sehen, das Streben nach Anerkennung in der Welt der Gelehrten, das möchte ich betonen, das ist hier in Deutschland ganz besonders wichtig. Da kommt die ganze liberale Theologie her und die Geschichte mit dem ganzen Modernismus und wie man sich versucht hat anzupassen an die Aufklärung und so weiter und so fort. Ich muss das jetzt nicht alles hier hervorbringen, aber ihr wisst, wovon ich spreche. Man hat angefangen, die Bibel zu demythologisieren. Dieter hat uns auch davon erzählt. Aber es geht immer wieder darum, Anerkennung zu bekommen bei einem Gremium von Gelehrten, die irgendeinen Titel haben und dann sagen, ja, und das kannst du nicht so sehen, das ist nicht logisch und nicht rationalistisch und die kommen dann mit ihrer menschlichen Weisheit daher. Manchmal ist es fast besser, man drückt eine einfache Bibel einem einfachen Menschen in die Hand. Das ist weniger gefährlich als alle diese Gelehrten mit ihren Philosophien. Und so ist es heute immer noch. Wir haben die Evolutionstheorie, wir haben die humanistische Psychologie. die bestimmte Lehren der Schrift ergänzen sollen, verbessern sollen. Und wir Christen, wir sind so dumm und machen den Fehler und wollen unsere Botschaft anpassen. Wir verstehen genau das nicht, was die Korinther nicht verstanden haben. Unsere heutige evangelikale Christenheit ist genauso wie die Korinther. Wir verstehen das nicht. Wir verstehen nicht, dass wir, wenn wir die Botschaft verändern, lassen wir die Kraft auf der Strecke. Es ist weg. Er zieht den Stecker raus sozusagen. Da ist keine Power mehr drin in der Botschaft. Das Kreuz und alles drumherum, die Schöpfung, der Sündenfall, die Flut, die Verheißung, das Volk Israel, der Erlöser, seine Geburt, der Tod am Kreuz, seine Gottheit, seine Menschheit, seine Auferstehung, alles macht die Kraft dieser Botschaft aus. Und wenn wir irgendwas, irgendwo Abstriche machen, dann verlieren wir die Kraft, dann ist sie weg. Sie muss einfach direkt und klar verkündigt werden. Und wenn du ein wahres Kind Gottes bist, jetzt kommen wir zurück hier zu unserem Vers 18, diejenigen, die gerettet werden, denen ist es eine Gotteskraft. Wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du zu denen gehörst, die im Prozess sind, gerettet zu werden, ist auch ein Partizip hier, dann wirst du diese einfache Wahrheit einfach lieben und einfach glauben. So simpel ist das. Einfach lieben und einfach glauben. Warum seid ihr heute hier? Warum seid ihr heute gekommen? Um eine gekonnte Rede zu hören, eine unterhaltsame Geschichte vielleicht? Nein, du bist hier, weil du die Wahrheit hören willst. Ich meine, kein halbwegs vernünftiger Mensch kommt am Sonntagmorgen hierher und hört mir eine Stunde zu, oder? Also, der Grund ist nicht wegen mir, sondern weil ihr die Wahrheit hören wollt, weil ihr den Christus sehen wollt. Ihr wollt, dass ich euch Christus, den Gekreuzigten, bringe und nicht mich selbst, irgendwas von mir. Meine Ideen oder meine Vorstellungen oder meine Philosophen oder was ich mir letzte Nacht so noch so ausgedacht habe, was auch noch cool sein könnte. Als Wahrheit, als Interpretation der Realität, irgendwelche hohen Sphären. Nein, das wollt ihr nicht hören. Ihr wollt die Wahrheit, ihr wollt das Wort Gottes, ihr wollt das, was hier steht, das Wort vom Kreuz. Weil Paulus bezeichnet diejenigen, die nicht glauben, in 2. Thessalonicher 2, Vers 10, als die, die die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. Und genauso sind wir als Gläubige diejenigen, die die Liebe zur Wahrheit angenommen haben. Wir verkündigen diese einfache Botschaft, wir leben diese einfache Botschaft, wir lieben diese einfache Botschaft. Das ist wahrlich Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Und das ist alles, meine Lieben. Das ist alles. Dann seid ihr weise. Und mit allem anderen sind wir nur Toren. Ja? So einfach ist das. So einfach macht es uns Paulus. Also hier einmal mehr, Ungläubige verachten es, Gläubige lieben es. Und jetzt kommt das Interessante in Vers 19. Gott plante es. Vers 19, hier steht, denn es steht geschrieben, jetzt zitiert er das Alte Testament, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Und Paulus, wie gesagt, zitiert hier das Alte Testament, er zitiert aus Jesaja 29, Vers 14. Und da steht, die Weisheit seiner Weisen soll zunichte werden und der Verstand seiner Verständigen unauffindbar sein. Hier gibt es eine kleine Variante zwischen unauffindbar sein oder hier unsere Übersetzung sagt verwerfen. Aber das ist nicht so schlimm. Der Sinn bleibt letztlich derselbe. Diese Weisheit oder diese Verstand der Verständigen, und er spricht hier natürlich die menschlichen weisen Leute an, wird vernichtet, er wird zunichte, er wird unnütz sein. Der Kontext dieser Stelle ist dafür aber umso interessanter. Und deshalb, lasst uns mal dahin gehen zu Jesaja 29. Ich möchte euch das mal kurz aufzeigen. Jesaja 29. Wir müssen ja, Paulus zitiert diese Stelle nicht einfach so aus dem Blauen heraus, weil er jetzt denkt, oh, das hört sich jetzt noch gut an hier, das nehme ich jetzt auch noch rein in meinen Korintherbrief, sondern das stärkt sein Argument hier. Und ich möchte euch zeigen, wie er das macht. Nun, der Zusammenhang hier in Jesaja 29 ist, dass es sich hier um ein Gericht handelt, das Gott ankündigt über Jerusalem. Ihr seht das, wenn ihr Vers 3 beachtet, Kapitel 29, Vers 3. Hier heißt es, denn ich will dich ringsum belagern und dich mit einem Belagerungswall einschließen und Bollwerke gegen dich aufrichten. Also Gott kündigt hier ein Gericht an gegen Jerusalem, wegen ihrer Sünde und ihrer Abtrünnigkeit. Und dann verspricht Gott aber auch eine wundersame Errettung. Das seht ihr in Jesaja 29, Vers 5. Hier heißt es, aber wie feiner Staub wird die Menge deiner Feinde sein und wie zerstiebene Spreu die Mengen der Tyrannen, und das plötzlich, in einem Augenblick, die werden plötzlich weg sein. Die werden sich wie zerstauben, sozusagen, zerstäuben, sagt man. Also niemand wird das irgendwie voraussehen können. Nun, die Israeliten waren durch ihre religiöse Heuchelei verblendet, wie das ja so oft der Fall war im Alten Testament, leider. In Vers 10 sehen wir das. Denn der Herr hat über euch einen Geist tiefen Schlafes ausgegossen, und er hat eure Augen, die Propheten, verschlossen und eure Häupter, die Seher verhüllt. Ihr könnt nicht sehen, ihr könnt es nicht erkennen. Und in Vers 13 sagt er dann auch noch, weil sich dieses Volk mit seinem Mund mir naht und mich mit seinen Lippen ehrt, während es doch sein Herz fern von mir hält und ihre Furcht vor mir nur angelerntes Menschengebot ist. Was für eine treffende Aussage über religiöses Verhalten. Es ist ein angelerntes Menschengebot. Es ist keine echte Gottesfurcht. Sie wollen Gott auf ihre eigene Art und Weise anbeten und gefallen. Sie wollen durch eigene Weisheit Gott gefallen, durch eigene Kraft. Und sie wollen auch sich durch eigene Weisheit retten. Und deshalb sagt dann Jesaja hier in diesem Abschnitt, die Weisheit seiner Weisen soll zunichte werden und der Verstand seiner Verständigen unauffindbar sein. Die geistliche Seuche Israels war es, immer wieder auf eigene Weisheit zurückzugreifen. Das wird in Jesaja noch des Öfteren kritisiert. Zum Beispiel, wenn ihr ein bisschen weiter blättert, jetzt hier in Jesaja 31, in den Versen 1 bis 3, sagt er, wehe denen, die nach Ägypten hinabziehen, um Hilfe zu suchen und sich auf Pferde verlassen und auf Streitwagen vertrauen, weil es so viele sind, und auf Reiter, weil sie sehr stark sind, aber auf den Heiligen Israels nicht schauen und den Herrn nicht suchen. Ist das nicht interessant? Sie vertrauen lieber auf diese gewaltigen Heere der Ägypter, ihre starken Pferde, aber auf den Herrn wollen sie nicht vertrauen. Ist das nicht ähnlich so heute mit uns, mit unseren eigenen Mitteln und mit unserer menschlichen Weisheit, mit unserer menschlichen Erkenntnis und unseren Krücken, die wir haben? Wir vertrauen lieber auf unsere Psychologen als auf die Bibel. Menschliche Kraft ist nichts wert. Das ist der ganze Punkt hier, den er macht. Und Paulus will diesen Punkt auch machen im Korintherbrief. Israel hätte das aus seiner Geschichte lernen sollen. Immer wieder versagten sie darin, Gott zu vertrauen. Anstatt sich auf geschickte politische Manöver zu verlassen und sich vor dem Feind Assyrien schützen, hätten sie lieber einfach auf Gottes Macht vertrauen sollen. Und das ist das, was letztlich geschah. In Kapitel 37 in Jesaja sehen wir dann, dass Gott einfach seinen Engel schickt und im Lager der Assyrer 185.000 Mann, boom, schlägt. Stellt euch mal vor, ein Engel. Und der Engel des Herrn ging aus. Er schlug im Lager der Assyrer 185.000 Mann. Boom. Da war die Sache erledigt. Ganz einfach. Einfach vertrauen. Müsst nicht selber irgendwas murksen und krampfen und was weiß ich, sondern vertraut einfach. Alles sah nach Niederlage aus. Und das ist der Punkt, den Paulus hier macht. Alles sah nach Niederlage aus. Jerusalem ist umstellt. Ein übermächtiger Feind steht vor der Tür. Die Assyrer spotten bereits. Lasst euch nicht von Hiskia verführen. Das sehen wir in Kapitel 36, 15 und 18. Keine menschliche Strategie der Weisheit kann euch retten. Nur Gottes Kraft. Genau das geschah am Ende. Nur Gottes Kraft. Und das ist genau das, was Paulus hier im 1. Korintherbrief auch zeigen will. Und jetzt gehen wir zurück. 1. Korinther 1, 19. Er will nämlich noch mehr zeigen damit. Er verallgemeinert es hier. Er nimmt diese Aussage und verallgemeinert und sagt, es war schon immer Gottes Plan, in dieser Art und Weise zu retten. In welcher Art und Weise? In einer Art und Weise, dass der Mensch am Ende nicht glänzt. Dass er nicht gut dasteht. Dass er derjenige ist, der einfach total hilflos, hilfsbedürftig und völlig verloren war und sich von großem Gott retten lassen musste. Und nichts, aber auch gar nichts von ihm kam. Und das wiederum würde jeden Gelehrten, jeden Weisen von jedem Zeitalter einfach vor den Kopf stoßen. Er würde niemals darauf kommen, auf sowas. Wir würden sozusagen die Weisen und Gelehrten dieser Zeit würden einfach dumm aus der Wäsche glotzen, wie wir das heute sagen. Niemand, kein Weiser, kein Philosoph, kein Doktor, Professor der Theologie oder sonst wer hätte sich jemals so etwas ausgedacht, dass Gott durch so eine Lösung die Menschheit retten würde. Durch eine solche schwache, absolut unwirksam scheinende Sache wie das Kreuz. Das ist absolut undenkbar für jegliche Vernunft des Menschen. Ich will zunichte machen, die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Dies gilt nun auch für die Verkündigung dieser einfachen, simplen und anstößigen Botschaft. Vertraut nicht auf eure Weisheit oder auf eure Kraft. Wenn wir nach draußen gehen, um zu evangelisieren, fragt euch mal ganz persönlich, worauf vertraut ihr, wenn ihr ins Gespräch kommt mit jemandem? Oh, jetzt muss ich gucken, dass ich das richtig sage. Natürlich müsst ihr es richtig sagen. Ihr dürft nicht irgendwas Falsches erzählen. Also ich meine jetzt Irrlehren, aber ihr wisst, wie das ist manchmal. Man stottert dann ein bisschen, man ist dann nicht so, oder man ist dann irgendwie mal über den Haufen, aber man denkt, oh, die Frage, da habe ich jetzt wirklich keine Antwort. Oder wenn wir Leute zum Gottesdienst einladen oder sogar zum Adventskonzert, deshalb haben wir da auch eine klare Botschaft gehört. Wenn wir unseren Freunden und Familien das Evangelium verkündigen, dann verlasst euch nicht auf eure Redegewandtheit, vielleicht darauf, das Evangelium irgendwie sinnvoll und rational zu erklären und vielleicht ihnen erstmal zu beweisen, dass die Bibel ja eigentlich vernünftig ist und wahr ist. Und dann alle möglichen wissenschaftlichen Beweise erstmal ins Feld zu führen, warum die Evolution nicht richtig sein kann. Nein, verkündigt ihnen die Botschaft. Gebt ihnen das Wort vom Kreuz. Es ist das Einzige, was sie retten kann. Und wenn es Menschen sind, die verloren gehen, dann werden sie auch so verloren gehen. Versteht ihr, wir können die Menschen nicht retten. Wir können ihnen nur diese Botschaft geben. Und dann wird Gott den Rest tun. Erklärt ihnen, dass Gott der Schöpfer ist, dass er diese Welt geschaffen hat, dass der Mensch ein Sünder ist, dass er Gottes Gebot gebrochen hat und dass Gott oder Jesus Christus unsere einzige Hoffnung ist. Dass Jesus gekommen ist, um stellvertretend für unsere Sünden zu sterben, dass er von einer Jungfrau geboren wurde und dass der Heilige Geist ihn gezeugt hat, auch wenn das völlig unrealistisch klingt für die meisten, das ist egal, das sagen wir, das glauben wir, das ist so. Sonst wäre er nicht sündlos gewesen. Und dass er am Kreuz starb und wieder auferstanden ist, von den Toten zurück, echt? Und dass er nun lebt und sich für uns vor dem Vater einsetzt. Verkündigt es einfach, sagt es einfach. Ohne Umschweife, ohne Ausrede, ohne lange Erklärung, ohne Verpackung. Warum? Nun, Gott wird nur sein Wort ehren. Wenn er es irgendwie modifiziert, wenn wir es irgendwie abändern, dann wird er nicht wirken. Wie ich schon sagte, die Kraft bleibt auf der Strecke, die ist weg. Die Kraft liegt in der Einfachheit des Evangeliums. Denkt daran. Die Kraft liegt in der Einfachheit des Evangeliums. Sagt ihnen ruhig, denn es ist Torheit für sie, wenn sie verloren gehen und wenn sie gerettet werden, dann wird der Geist ihnen durch sein Wort wirken. In Jakobus 1,18 heißt es, nach seinem Willen hat er uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit. Es war schon immer Gottes Plan, so zu wirken und nicht anders. Die Weisen und die Mächtigen dieser Welt eigentlich bloßzustellen, zu zeigen, ihr habt keine Ahnung. Ihr hättet euch das nie ausdenken können, wie ich jetzt euch retten werde. Wie gesagt, als Christen wirken wir oft wie die Dorftrottel dieser Welt. Und ich weiß, es kann manchmal sehr frustrierend sein in der Arbeitswelt, in der Gesellschaft, unter unseren ungläubigen Freunden. Wir werden belächelt, wir werden verspottet, weil wir diese scheinbar, ich sage das bewusst scheinbar, unrealistischen Dinge glauben. Dieses mittelalterliche Zeug, obwohl wir haben gesehen, die Leute im Mittelalter haben auch schon Mühe damit gehabt. Also es ist nicht so, das hört ihr heute oft, ja, das ist ja mittelalterlich, was ihr da glaubt. Ja gut, aber die Leute im Mittelalter haben das genauso verworfen und die haben genauso gesagt, ja, das ist, wir wollen lieber Philosophie haben. Und wir könnten unser Leben so einfach machen, wenn wir einfach ein bisschen toleranter wären gegenüber anderen Religionen, wenn wir nicht so stur wären. Wenn wir nicht an dieser ewig gestrigen, blutigen Botschaft festhalten. Die Welt belächelt uns, sie spottet, verfolgt uns auch deswegen, weil wir ein Anstoß sind. Aber für uns, die wir jetzt im Prozess stehen, gerettet zu werden, immer auf die ewige Erlösung warten, Für uns ist diese Botschaft das Kostbarste auf der ganzen Welt. Es ist diese Dynamis Deu, eine Gotteskraft. Es ist sogar Gottes Plan. Es ist Gottes Plan gewesen. Liebe sie, denn Gott zeigt dadurch seine Weisheit, die jeden Menschen, sei er noch so gelehrt und noch so intelligent, und wir haben letztes Mal darüber gesprochen, ich sage damit nicht, diese Doktoren, Professoren seien dumm, die sind sehr intelligent, die sind viel intelligenter als wir. Das hat nichts mit Intelligenz zu tun, das hat mit Offenbarung zu tun. Wenn der Geist das euch nicht offenbart, dann bleibt ihr Toren, egal wie intelligent ihr seid, dann seid ihr halt intelligente Toren. Ja, das ist einfach so. Wir können nicht wirklich weise sein, wenn wir nicht an Jesus Christus glauben. Das ist die Botschaft, die Paulus uns hier gibt. Und wir erkennen natürlich die Botschaft des Kreuzes dann nur als Torheit. Aber auch vor allem, weil diese Botschaft uns letztlich vereint. Wie gesagt, das ist der Grund, warum Paulus das ganze Argument hier überhaupt bringt. Warum geht er überhaupt auf diese ganze Geschichte ein mit Weisheit und Gelehrtheit und Philosophie und Torheit und all diese Themen? Er will einfach zeigen, wir sind vereint in dieser Botschaft. Wir glauben alle dieses eine, diese eine selbe Sache. Und jeder von uns stellt sich unter diese Botschaft. Wir sind hier nicht zusammen, wir haben nicht eine Einheit, weil wir dieselben Interessen haben, dieselben Hobbys haben, dieselben, was weiß ich, Geschmäcker, Vorlieben. Nein, wir haben denselben Gott. Wir haben denselben Retter. Das ist der Grund, warum wir Einheit haben. Und deshalb ist das die Botschaft des Kreuzes, die uns vereint. Und die Torheit, die scheinbare Torheit der Botschaft, bei der müssen wir bleiben, sonst gefährden wir unsere Einheit. Wenn wir nicht bei dieser simplen, einfachen Wahrheit bleiben und anfangen damit, uns auf uns selbst etwas einzubilden, dann sind Spaltungen und Streitereien vorprogrammiert in einer Gemeinde. Und weil das so ist, lass dich nicht entmutigen, sei treu, bleib bei dem altrauen Kreuz, wie das eine Lied auch ausdrückt, und bleib dieser Botschaft treu, auch wenn du verachtet wirst von der Welt. Amen. Lass uns auch gemeinsam beten. Großer Gott, wir danken dir für diese klaren Worte des Paulus. Danke, dass wir das verstehen dürfen, dass du uns diese Erkenntnis gegeben hast. Und wir erkennen, wie wir als Menschen, je länger wir uns darüber Gedanken machen, je länger wir darüber nachdenken, über die Worte des Paulus hier im Korintherbrief, desto kleiner werden wir, desto unbedeutender, desto mehr erkennen wir, wie wir selber nichts, aber auch gar nichts dazu beigetragen haben, dass wir heute hier sind, dass wir an dich glauben dürfen, dass wir dieses große Vorrecht haben, Kinder Gottes zu sein. Und so beten wir einfach, dass du uns hilfst, die Einheit in der Gemeinde zu bewahren, indem dass wir an diesem einen, an dieser simplen Botschaft festhalten. Dass wir sie nicht plötzlich vermischen mit Philosophie und leerem Trug. Dass wir nicht plötzlich unsere eigenen Vorlieben und Geschmäcker über diese Dinge stellen und uns anfangen zu streiten in der Gemeinde, wie das die Korinther getan haben. Sondern dass wir uns immer erinnern, die Botschaft des Kreuzes, diese einfache Botschaft ist es, was uns zusammenhält, was unsere Einheit ist. Danke, dass wir in dir eins sein können, Jesus Christus, so wie du eins bist mit dem Vater. Danke, dass du uns gerettet hast und dass du in deinem ewigen Plan, in deinem ewigen Ratschluss, das schon vor Zeiten beschlossen hast, die Menschheit durch eine törichte, anscheinend törichte Botschaft zu retten. Wir preisen dich dafür und wir danken dir dafür. In Jesu Namen. Amen.